eigentlich den Täufer Johannes und Jesus mit nur einem einzigen Wort charakterisieren?
Ja, wenn man etwas schematisiert, könnte man sagen, Johannes der Täufer war ein Asket, ein Büßer. Das war Jesus nicht. Er war ein Freund des Mahles und ein Freund menschlicher Gemeinschaft.
Ich begrüße Sie, mein Name ist Christina Blumrath. Vielleicht kennen Sie den Isenheimer Altar in Colmar von dem mittelalterlichen Maler Matthias Grünewald. Auf diesem Bild von ihm, auf diesem Altar, ist Johannes der Täufer rechts vom Kreuz dargestellt mit ausgestrecktem Arm, der Zeigefinger zeigt auf Sie. Als Attribut hat er ein Lamm dabei. Das bedeutet so viel wie, seht das Lamm Gottes. Über diesen Johannes den Täufer wollen wir in unserer heutigen Sendung sprechen. Ich begrüße im Studio Professor Krauter. Sie wollen mit uns eintauchen in ein neues Kapitel der Heiligen Schrift. Sie sind Professor für Religionspädagogik und ein Experte, was das biblische Wort angeht. Wir wollen heute über Johannes den Täufer sprechen. War er eigentlich der Vorläufer von Jesus?
Ja, wenn man es von hinten her betrachtet, ja. Aber darauf kommen wir noch. Ich schlage vor, dass wir zunächst einmal uns dieser Gestalt zuwenden und fragen, was wir eigentlich Verlässliches über ihn wissen. Johannes der Täufer trat auf in der judäischen Wüste, nicht weit vom Toten Meer entfernt. Den Platz kennen wir heute. Neuere Ausgrabungen haben gezeigt, dass er an das Ostufer des Toten Meeres gehört, im heutigen Jordanien. Er war ein Bußprediger. Seine Botschaft war überaus herb und streng. Es war eine Gerichtsbotschaft, die Gerichtsansage. Ich möchte ein paar dieser Gerichtsbilder vorstellen. So sagt er, schon ist die Axt an die Wurzel des Baumes gelegt. Also der Holzfäller hat schon die Axt in der Hand, hat Maß genommen, vielleicht schon ausgeholt, er lässt die Klinge spielen, bevor er zum ersten Mal zuschlägt. Das ist ein Gerichtsbild. Jeder Baum, der jetzt nicht gute Frucht bringt, wird herausgehauen und ins Feuer geworfen. Oder ein anderes. Der nach mir kommt, er meint zunächst nicht Jesus, sondern er meint den Richter, hat die Tenne in der Hand, um seine Tenne, die Worfschaufel in seiner Hand, um seine Tenne zu reinigen. Es war ja so, wenn man gedroschen hat, dann lag der Ausdrusch auf der Tenne, da nimmt man die Worfschaufel, nicht Wurfschaufel, Worfeln heißt das, man bringt oder man wirft den Ausdrusch gegen den Wind, gegen den Abendwind in Palästina, der kühl ist, der vom Meer her weht. Dann wird die Spreu weggetragen und die schwereren Körner fallen zu Boden. Diese Trennung von Spreu und Weizen, von Brauchbarem und Unbrauchbarem, oder wenn Sie so wollen, Gut und Böses, ist ebenfalls ein Gerichtsbild, vielleicht noch eines. Ich taufe mit Wasser, wir kommen auf die Taufe noch. Der nach mir kommt, wird euch mit Feuer taufen. Alles Gerichtsbilder. Die Menschen kommen hinaus an den Jordan, um ihn zu hören. Es muss erschütternde Bekehrungserlebnisse dort gegeben haben.
Nun hatten Sie gesagt, Johannes der Täufer ist ein ganz strenger Asket und Christus ist ein Freund des Mahles. Können Sie uns davon mehr berichten?
Ja, zunächst mal hat ja Jesus sich, solange er mit dem Täufer zusammen war, sehr zurückgehalten. Was Sie jetzt ansprechen, tritt eigentlich erst auf, als der Täufer schon im Gefängnis war. Dann erst hat sich das herausgebildet. Mhm. Der Täufer hat sich natürlich auch mit der Obrigkeit angelegt. Mit dem damaligen Herodes Antipas hat ihn öffentlich getadelt, wegen seines ehebrecherischen und Inzestverhältnisses. Die waren so böse, dass sie ihn gefangen setzen ließen auf der Festung Machaerus am Ostufer des Toten Meeres. Wir wissen das nicht aus der Bibel, sondern wir wissen es vom jüdisch-römischen Schriftsteller Flavius Josephus. Die Bibel erzählt uns, dass er dort enthauptet wurde. Wo es war, das wissen wir von Flavius Josephus. Aber bevor er dort enthauptet wurde, geschah etwas Schlimmes mit ihm, nämlich In der Einsamkeit des Gefängnisses fällt Nacht in seine Seele. Er muss wohl schwere Zweifel gehabt haben, ob sein Weg der richtige war. Zweifel darüber, ob er wirklich der von Gott Berufene war. Oder, so würde ich jetzt formulieren, bin ich ins Leere gelaufen, habe ich mich geirrt. Und in dieser Not schickt er zu Jesus, der ja in Freiheit war, Jünger, Täufer, Jünger, die ihn fragen, bist du es, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und würden wir alle erwarten, dass Jesus sagt, ja oder nein, das tut er nicht. Das hat er übrigens oft so gemacht, dass er nicht direkt geantwortet hat. Er sagt, berichtet dem Täufer, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Das heißt, der Täufer fragt, bist du der Messias? Und Jesus antwortet, die messianische Zeit ist im Anbrechen. Mach dir deinen Reim. Wir wissen nicht, ob der Täufer getröstet gestorben ist oder nicht. Wir hoffen es. Wie gesagt, er wurde dann enthauptet. Die Frage, die sich jetzt stellt, die Sie schon angesprochen haben, ist natürlich...
Wie war denn eigentlich das Verhältnis von Jesus und Johannes dem Täufer war? Ja. Wie standen die zueinander?
Ja, ja. Also wir wissen, dass Jesus hinauszog zum Täufer und war einer seiner Schüler. Jesus, das wissen wenige, war Schüler Johannes des Täufers. Und er hat solchen Respekt vor dem Täufer gehabt, dass er kein einziges Wort gesprochen hat, solange der Täufer in Freiheit war. Erst danach. Und, das ist nun für uns Christen erstaunlich, er hat sich vom Täufer Johannes taufen lassen. Ein Wort zur Taufe, die ja vorhin schon anklang. Die Taufe des Johannes war eine Bußtaufe, eine Symbolhandlung. Das heißt, ich steige in den Jordan hinab und tauche unter. Damit wird der Schmutz von meinem Körper abgewaschen. Ich tauche wieder auf und will damit ausdrücken, so wie jetzt mein Körper rein ist, möchte ich auch innerlich rein sein. Jesus reiht sich ein in die Schlange derer, die die Taufe bedürfen. Nun sagt der Christ, der hat doch die Buße überhaupt nicht nötig. Richtig. Er tut es aber trotzdem, um damit seine Solidarität mit den Sündern zu bekunden. Das, was in seinem späteren Leben sich wie ein roter Faden durchzieht, dass er die Sünder, die Zöllner, ja sogar die Dirnen nicht einfach verachtet hat, links liegen ließ, sondern sich ihnen zuwandte, mit ihnen sogar Mahl hielt, das beginnt damals bei der Taufe draußen im Jordan.
Wie war, jetzt müssen wir ein ganz anderes Kapitel behandeln, wie war eigentlich die jüdische Gesellschaft zur Zeit Jesu und des Täufers gegliedert? Wie war die strukturiert? Können Sie uns etwas dazu erzählen?
Ja, das hat miteinander schon zu tun, weil man ja immer wieder die Frage gestellt hat, ob man den Täufer in eine der jüdischen Parteiungen einordnen kann. Beginnen wir mit den beiden jüdischen Parteien, die, nehme ich an, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wahrscheinlich kennen, nämlich die berühmten Pharisäer und die Sadduzäer. Nun, zunächst mal reden wir von den Pharisäern. Es ist wenig bekannt. Jesus und die Pharisäer standen einander nicht sehr weit entfernt. Warum? Beide waren der Überzeugung, dass man Gott und seine Aufträge und auch das Gesetz, den heiligen Willen Gottes, außerordentlich ernst nehmen muss. Ich bin auch ganz sicher, dass Jesus die für uns Christen so erschreckenden 613 Geh- und Verbote, 613, ernst genommen hat, wie die Pharisäer. Aber der Unterschied lag darin. Die Pharisäer waren der Überzeugung, wenn ich den Willen Gottes tue, wenn ich sogar mehr tue, als was verlangt wird, dann erwerbe ich mir bei Gott ein Anrecht auf Lohn. Wir würden heute ganz einfach sagen, auf den Himmel. Und da sagt Jesus, nein.
Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder.
Richtig. Das ist genau eine Stelle. Ja. Ganz genau. Das heißt, Jesus sagt, wenn ich alles getan habe für Gott und seine Sache, erwerbe ich mir keinen Lohn, kein Anrecht. Ich stehe trotzdem vor Gott mit leeren Händen wie ein Kind. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das haben Sie zu Recht hier angesprochen, könnt ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Ein Kind will nicht etwas leisten, damit es geliebt wird. Es wird beschenkt. Ganz selbstverständlich. So sollt ihr euch von Gott beschenken lassen. Das heißt natürlich nicht, dass wir für Gott nichts tun sollen. Ich sagte ja schon, das gute Werk, im Judentum heißt das Gebet, Fasten, Almosen, sind selbstverständlich außerordentlich wichtig. Aber ich darf Gott nicht zum Geschäftspartner machen. Ein Geschäft mit ihm schließen, ich tue was für dich und du tust was für mich. Später wird Paulus das noch viel schärfer formulieren und wird sagen, darf denn das Geschirr zum Töpfer sagen, warum hast du mich so gemacht? Das war der Punkt, warum Pharisäer und Jesus in Konflikt miteinander gekommen sind.
Dann gab es die zweite Partei, die Sadduzäer. Ja. Sagen Sie uns etwas dazu.
Gerne. Die Sadduzäer, das würde man modern sagen, waren die Modernen. Das war der Priesteradel in Jerusalem. Das waren gebildete Leute. Das waren Leute, die versucht haben, die hellenistische Kultur zu verstehen, die damals die beherrschende war. Sie haben mit den Römern paktiert und versucht, das Volk so zu führen, dass man mit den Römern einigermaßen auskommen kann. Problematisch wurde es zwischen Jesus und den Pharisäern in der Frage der Auferstehung von den Toten.
Pharisäer und Sadduzäer?
Nein, habe ich jetzt Pharisäer gesagt? Entschuldigung, nein, die Pharisäer waren mit ihm auch einer Meinung. Nein, ich meine die Sadduzäer. Die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung von den Toten. Und die haben einen Fall konstruiert, der die Auferstehung lächerlich machen soll. Das ist die berühmte Leviratsehe. Ich sage es ganz kurz. Sie sagen, Meister, also Jesus, wie ist das? Da war ein Mann, der hat eine Frau geheiratet und der Mann starb kinderlos. Und jetzt nacheinander haben Brüder von ihm dieselbe Frau heiraten müssen. Das gehört zum jüdischen Gesetz. Ob man das zur Zeit Jesu noch praktiziert hat, glaube ich eigentlich nicht. Die sogenannte Schwagerehe, also wenn ein Mann stirbt, keine Kinder hat, muss der Schwager die Frau mit übernehmen, damit er sozusagen stellvertretend für seinen Bruder Kinder zeugt. So geschieht 7 Mal hintereinander und jetzt sagen die Sadduzäer lachend, bei der Auferstehung von den Toten streiten also 7 Frauen um den einen Mann. Wem soll sie denn jetzt gehören? Jesus sagt, ihr begreift überhaupt nicht, was das heißt. Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wenn Gott so spricht, dann heißt das, dass die leben. Wären die tot, hätten die keine jenseitige Existenz, wäre es ja sinnlos, so zu sprechen. Und das ist das Hauptargument Jesu. Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Das ist das Hauptargument für die Auferstehung. Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Für ihn sind alle lebendig. So weist Jesus also die Ablehnung der Auferstehung durch die Sadduzäer zurück.
Wir haben jetzt die beiden Parteien des Judentums, die Sadduzäer und die Pharisäer, kennengelernt. Die kennen Sie schon aus dem Gottesdienst, aber es gibt 2 weitere Gruppen und die stelle ich Ihnen nach der Pause vor mit meinem Professor. Das Judentum zur Zeit Jesu war also ganz und gar nicht einheitlich. Wir haben von 2 Parteien gehört, von den Sadduzäern und den Pharisäern, aber es gibt noch 2 weitere Parteien, die viel weniger bekannt sind. Professor Krauter, erzählen Sie uns von den beiden anderen Parteien.
Das sind die Zeloten und das sind die Essener. Die Zeloten kommen im Evangelium gelegentlich vor, die Essener leider gar nicht.
Aber warum nicht?
Also, oder? Das wissen wir nicht. Ja. Wir würden überhaupt nicht wissen, dass es die gegeben hat, die Essener, wenn nicht der jüdisch-römische Schriftsteller Flavius Josephus uns ausführlich von ihnen berichtet hätte. Und Flavius beschreibt ja die Situation zur Zeit Jesu, nicht um Jesu willen, sondern weil er darlegen will, wie es denn zum jüdisch-römischen Krieg kam. Aber das kam ja nach der Jesuszeit. Ja. Er berichtet uns das, wir wissen es nur von ihm. Aber zunächst sprechen wir von den Zeloten. Die kommen im Evangelium gelegentlich vor. Jesus hat auch hier keine Scheu gehabt, sich mit Elementen einzulassen, die in der Gesellschaft nun also wirklich nicht anerkannt waren. Was waren das für Leute? Das Wort Zeloten kommt vom griechischen Zelos, das heißt Eifer. Das waren Eiferer. Es waren politisch ausgerichtete Juden, die ziemlich genau das Gegenteil dessen wollten, was die Sadduzäer wollten. Die Sadduzäer wollten Frieden mit Rom und die Zeloten wollten Streit mit Rom. Modern würde man sie Guerillakämpfer nennen. Sie haben, wann immer es ihnen möglich war und sie einen Römer allein vorfanden, ihm entweder ein Prügel über den Schädel gehauen oder die Sikarier, das war eine besonders radikale Partei der Zeloten, von lateinisch Sika, der Dolch, also Dolchler, die hatten immer einen Dolch im Gewand, um sie einem Römer, wenn sie ihn alleine trafen, ihn zwischen die Rippen zu stoßen.
Wie stand Jesus zu diesen Zeloten?
Ja, ich sagte eben, er hat sich also nicht gescheut, auch diese Leute aufzunehmen, hat aber nie was mit Gewalt zu tun gehabt. In dem Augenblick, da sie zu seiner Gemeinschaft gehörten, war es mit Gewalt zu Ende. Wir nehmen an, dass auch der berühmte und so berüchtigte Judas ein Zelot gewesen ist. Die Zeloten haben sich orientiert an dem politischen Messiasbild. Es gab ja zur Zeit Jesu eine messianische Hochspannung und die Zeloten waren der Auffassung, man müsse, oder der Messias, wenn er kommt, müsse als erste Amtshandlung die Römer aus dem Lande jagen. Und sie wollten durch ihren Guerillakampf gegen die Römer sozusagen Gott und dem kommenden Messias auf die Sprünge helfen, gleichsam das Terrain vorbereiten, dass dann der Messias sofort zuschlagen kann, um die Römer aus dem Lande zu jagen und zu treiben.
Ich darf kurz unterbrechen, fragen, dieser Judas, den Sie eben erwähnt haben, das ist der, der ihn später verraten hat.
Den meine ich.
Ja. Okay.
Also wenn Sie das interessiert, wir nehmen
Nein,
heute...
Nein, nur, dass ich das, ich wollte es kurz
ja, klarstellen. Es ist der. Wahrscheinlich war er so enttäuscht, dass Jesus diesem Bild des politisch-kämpferischen Messias nicht entsprach, dass er ihn verraten hat, nicht aus Rache, sondern weil er wollte, dass er bekennen muss. Er muss Farbe bekennen. Wenn sie ihn verhaften, muss er seine messianische Vollmacht in die Hand nehmen und gegen die Römer kämpfen, sonst geht er unter, hat aber nicht geahnt, dass er tatsächlich dann untergeht. Mit den Zeloten ging es ganz furchtbar aus. Das war die schlimmste Tragödie für das jüdische Volk, wenn man vom babylonischen Exil absieht. Die Zeloten haben den Kampf gegen die Römer auch begonnen. Einen richtigen, offenen Kampf, also nicht nur Guerillakampf, der führte dann dazu, dass im Jahre 70 nach Christus der großartige Tempel des Herodes, der so fantastisch war, alle Beschreibungen sprechen von einem Juwel, dass die Römer unter Titus den Tempel zerstört haben und Jerusalem auch. Viele Juden wurden vertrieben, sodass die Diaspora gestärkt wurde. Noch nicht genug. Im Jahre 135 passierte das Ganze noch einmal. Nochmal haben die Zeloten versucht, unter ihrem Anführer Bar Kochba, zu Deutsch Sohn des Sternes, und jetzt ging es ganz katastrophal aus. Die Römer haben, nachdem sie auch den zweiten Aufstand niedergeschlagen hatten, alle Juden aus Jerusalem vertrieben, sogar den Namen geändert. Sie wollten, dass Jerusalem ausgetilgt wird für alle Zeiten. Die Stadt hieß jetzt Aelia Capitolina. Mhm. Und auch das Land Judäa wurde umbenannt, nämlich nach den Philistern Palästina, was es ja bis heute noch ist. Die Römer wollten wirklich endgültig Schluss machen mit diesem aufrührerischen Volk. Und die vierte Partei, das waren die Essener. Wie gesagt, wir kennen sie nur von Flavius Josephus. Er schildert sie als fromme Leute. Ich dachte immer, man könnte sie vergleichen mit der franziskanischen Gemeinschaft im Dritten Orden, Leute, die still sind, die fromm sind, die viel beten, die den Messias herbeisehnen. Wie gesagt, im Evangelium kommen sie nicht vor. Neuerdings gibt es ja seit dem Jahre 1948 die Ausgrabungen von Qumran, die Höhlen von Qumran. Da gab es Mönche, die haben in Erwartung der römischen Besetzung ihre heiligen Schriften in unzugänglichen Höhlen vergraben. Und die Römer haben sie auch nicht gefunden. Qumran ging natürlich unter, aber die Höhlen haben sie nicht erreicht. Nun hat man gesagt, waren diese Leute Essener, die dort gelebt haben? Die Frage ist strittig. Es spricht einiges dafür, einiges spricht auch ganz deutlich dagegen. Dagegen spricht zum Beispiel, dass in den Schriften von Qumran es zwei Messiasse gibt, einen religiösen und einen politischen. Was Flavius schreibt, passt nicht zu den Essenern. Sie hatten keine politischen Ambitionen. Aber noch eine Kleinigkeit ist für uns Christen und auch für die Juden ganz wichtig. Wir haben ja die Heilige Schrift, die ich jetzt also hier in den Händen habe, nur in Abschriften. Mhm. Also die Ältesten stammen aus dem 5. Jahrhundert. Nicht das Buch ist im 5. Jahrhundert nach Christus geschrieben, sondern die ältesten Abschriften. Jetzt haben wir den seltenen Glücksfall, dass in einer dieser Tonkrüge das Buch Jesaja zu finden ist. Und da wir ja genau wissen, wann die Höhlen diese Krüge aufgenommen haben, nämlich vor dem Jahre 70, ist das tatsächlich die älteste Schrift eines Buches, älter als alle anderen. Und, oh Wunder, der Text, den wir dort haben, ist mit unserem Jesaja-Text heute so gut wie identisch. Wenn Fehler drin sind, sind Schreibfehler oder Hörfehler, Flüchtigkeitsfehler, aber am Kern des Buches hat sich nichts geändert. Das heißt, wir dürfen daraus schließen, dass unser Text des Alten und Neuen Testamentes doch sehr, sehr gut überliefert worden ist.
Professor Krauter, was haben denn nun Jesus, Johannes der Täufer und Paulus mit diesem Qumran zu tun?
Das ist ebenfalls eine Streitfrage. Sie können auch also den Täufer nehmen, Paulus, Sie können Jesus nehmen. Also ich persönlich kann nur meine Meinung sagen, ich glaube alle drei nicht. Es passt so vieles nicht zusammen. Wenn wir also die Schriften von Qumran vergleichen mit den Paulusbriefen oder mit den Evangelien, die uns über Jesus überliefert sind oder den Täufer, am ehesten noch der Täufer, weil er ebenfalls streng und herb war und auch sein Ort, wo er auftrat, nicht allzu weit entfernt ist. Es gibt aber auch dort zwischen Täufer und den Schriften einige Unterschiede. Also die Frage ist ungelöst, vielleicht ist sie auch unlösbar.
Professor Krauter, es gab ja nun neben diesen Parteiungen in Judäa zur Zeit Jesus auch noch das gemeine Volk, einfache Leute. Wie waren die damals strukturiert? Können Sie uns etwas dazu sagen?
Ja, das sind die einfachen Leute, die man damals von Seiten der Frommen und auch der Gelehrten, also der Rabbinen und der Pharisäer und auch der Sadduzäer genannt hat, Am Haaretz, also Volk des Landes. Das sind die einfachen Leute. Wenn wir ins Evangelium schauen, würde ich zum Am Haaretz rechnen, Maria und Josef, fromme Leute, die viel beten, Wallfahrten machen, keinerlei politische Ambitionen haben, auch nicht der Auffassung sind, man müsse Gott bestechen, um von ihm geliebt zu werden. Die Hirten auf dem Hirtenfeld von Bethlehem waren solche einfachen Leute, die einfach und die Handwerker und die Bauern, die jüdisch fromm waren. Wie gesagt, man verachtete sie ein wenig, das sind die Ungebildeten, die Ungelehrten. Wir sind eigentlich die jüdische Elite, das waren die nicht. Wenn man in das Alte oder Erste Testament hineinschaut, da gibt es die schon bei den Propheten. Und dort werden sie die Armen genannt.
Weil die sich einfach so auf Gott verlassen.
Ja.
So.
Das heißt nicht, dass die unbedingt...
Nicht besonders gebildet.
Ja. Das Arm heißt nicht unbedingt, dass sie hungern.
Ja, ja. Konnten aber durchaus, im Geist, also ja.
Das ist simpel. Jawohl, ganz auf Gott verlassen. Mhm. Jesus wird später sagen, die vor Gott arm sind. Das sind die einfachen Leute, die diesen Am Haaretz stellten. Und ich bin ganz sicher, dass Jesus diesen Menschen ganz besonders nahe gewesen ist.
Schade, wir müssen das hier beschließen. Ich hoffe, dass auch wir zum Volk des Landes gehören und Jesus uns nahe ist. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in einer Woche hier zur gleichen Zeit. Tschüss.